Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 7. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Erstes Buch Chronik, Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 22. Einzelne Sippen des Stammes Juda. Die Nachkommen von Juda über seinen Sohn Peres waren in direkter Linie Hesron, Karmi, Hur, Schobal, Reaja und Jahat. Die Söhne Jahats waren Ahumai und Lahad. Von ihnen stammten die Sippen ab, die in Zora wohnten. Die Stammväter von Etam waren Jesreel, Jishma und Jidbash. Ihre Schwester hieß Haselponi. Penuel war der Stammvater von Gedor, Eser war der von Husha. Beide waren Nachkommen von Hur, dem Erstgeborenen von Kalebs Frau Ephrata, dem Stammvater von Bethlehem. Aschur, der Stammvater von Tekoa, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Naara gebar ihm die Söhne Ahusam, Hefer, Temni und Ahashtari. Die Söhne von Hela waren Zeret, Zoha und Etnan. Von Kos stammten Anub und Zobeba ab, sowie die Sippen Ahahels des Sohnes Harums. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, »Ich habe ihn mit Schmerzen geboren«, und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet, »Segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern.« Diese Bitte hatte Gott erhört. Kelub, ein Bruder von Schuha, zeugte Mehir, den Vater von Eshton. Dessen Söhne waren Betrafa, Paseach und Tehinna, der Stammvater von ihr Nahash. Ihre Sippen wohnten in Recha. Die Söhne von Kenas waren Otniel und Seraja. Die Söhne Otniels, Hatat und Meonotai. Der Sohn von Meonotai war Ofra. Der Sohn von Seraja, Joab, der Stammvater des Tales der Zimmerleute. Es wurde so genannt, weil alle seine Bewohner Zimmerleute waren. Die Söhne von Kaleb, dem Sohn von Jefunne, waren Iru, Ela und Naam. Der Sohn von Ela war Kenas. Die Söhne von Jehalelel waren Sif, Sifa, Tirja und Azareel. Die Söhne von Esra waren Jeter, Meret, Efer und Jalon. Meret hatte eine Ägypterin zur Frau. Sie hieß Bithia und war eine Tochter des Pharaos. Sie gebar ihm Mirjam, Shammai und Jishbach, den Stammvater von Eshtemoa. Seine andere Frau aus dem Stamm Juda gebar ihm Jered, den Stammvater von Gedor, Heber, den Stammvater von Socho und Jekutiel, den Stammvater von Sanoach. Hodia heiratete eine Schwester von Naham. Deren Nachkommen waren Hagami, der Stammvater von Keila und Eshtemoa. Die Söhne Shimons waren Amnon, Rinna, Benhanan und Tilon. Der Sohn von Jishi war Sohet. Auch dieser hatte einen Sohn. Von Schela, dem Sohn von Juda, stammten ab er, der Stammvater von Licha, und Lada, der Stammvater von Maresha, außerdem die Sippen, die in Ascheba wohnten. Sie waren Weber und stellten feines weißes Leinen her. Zu den Nachkommen Schelas gehörten auch Jokim und die Bewohner von Koseba, außerdem Joasch und Saraf, die eine Zeit lang in Moab gelebt hatten und dann wieder nach Bethlehem zurückgekehrt waren, wie man erzählt. Ihre Nachkommen wohnten in Netaim und Gedera und arbeiteten dort als Töpfer in den königlichen Werkstätten. Die Nachkommen von Simeon. Die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Jarib, Serach und Shaul. Shauls Sohn war Shallum. Auf ihn folgten als weitere Nachkommen in dieser Linie Mibsam, Mishma, Hamuel, Sakur und Shimi. Shimi hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Seine Brüder dagegen hatten nur wenige Kinder. Überhaupt war der Stamm Simeon nicht so zahlreich wie der Stamm Juda. Die Nachkommen Simeons wohnten in Beersheba, Molada, Hazar, Shual, Baala, Esem, Eltolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Makabot, Hazar-Susim, Bet-Biri und Sha'arayim. Sie bewohnten diese Städte und die dazugehörenden Dörfer bis zu der Zeit, als David König wurde. Außerdem gehörten ihnen die 5 Städte Etam, Ayin, Rimmon, Tochen und Aschan mit allen dazugehörenden Dörfern bis nach Baal. So steht es in den Listen ihrer Familien und Wohnorte. Ihre Sippenoberhäupter waren Meshobab, Jamlech, Joscha, der Sohn von Amazia, Joel, Jehu, der Sohn von Joschibja und Enkel von Seraja und Urenkel von Asiel. Weiter Eljoenai, Jaakoba, Jeshohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja und Sisa, der in aufsteigender Linie von Schifi, Alon, Jedaja, Shimri und Shemaja abstammte. Diese Sippen hatten sich stark vermehrt. Um neue Weideplätze für ihre Schafherden zu suchen, zogen sie deshalb in den östlichen Teil des Tales nach Gedor zu. Dort fanden sie gute, saftige Weiden. Das Land dehnte sich nach allen Seiten weit aus, es war sicher und ruhig. Die früheren Bewohner waren Nachkommen von Noachs Sohn Ham. In der Zeit, als Hiskia König von Juda war, kamen jene Sippen und überfielen die Nachkommen Hams in ihren Zeltlagern und ebenso die Meoniter, die dort wohnten. Sie vernichteten sie völlig und ließen sich an ihrer Stelle nieder. Sie wohnen dort bis zum heutigen Tag. Eine andere Gruppe aus dem Stamm Simeon, etwa 500 Mann, zog in das Bergland Seir. Ihre Anführer waren Pelatja, Neaja, Refaja und Uziel, die Söhne von Jishi. Sie töteten den Rest der Amalekiter, die sich einst dorthin gerettet hatte, ließen sich dort nieder und wohnten dort bis zum heutigen Tag. Die Nachkommen von Ruben. Ruben war der erste Sohn Israels. Weil er aber mit einer Nebenfrau seines Vaters geschlafen hatte, wurden seine Erstgeburtsrechte auf die beiden Söhne seines Bruders Josef übertragen. In das Verzeichnis der Stämme wurde aber auch Josef nicht an erster Stelle aufgenommen, obwohl ihm das Erstgeburtsrecht zuerkannt wurde. Denn am mächtigsten unter allen Bruderstämmen war Juda. Darum wurde auch einer aus dem Stamm Juda König von Israel. Die Söhne von Ruben, dem Erstgeborenen Israels, waren Henoch, Palu, Hezron und Karmi. Von einem seiner Nachkommen namens Joel stammte Shemaja ab. Auf ihn folgten in direkter Linie Gog, Shimi, Micha, Reaja, Baal und Beera, der von dem Assyrerkönig Tiglath-Pileser in die Verbannung weggeführt wurde. Er war damals das Oberhaupt des Stammes Ruben. Weiter waren in den Verzeichnissen der Nachkommen Rubens folgende Männer mit ihren Sippen aufgeführt: als Oberhaupt Jeiel, dann Sechaja und Bela, der Sohn von Asa und Enkel von Schema aus der Sippe Joel. Der Stamm Ruben wohnte in dem Gebiet von Aroer bis Nebo und Baal-Meon und in östlicher Richtung bis an den Rand der Wüste, die sich vom Euphrat her erstreckt. Die Nachkommen Rubens hatten große Herden im ganzen Land Gilead. In der Zeit Sauls führten sie Krieg gegen die Hagariter, besiegten sie und besetzten ihr Wohngebiet am östlichen Rand von Gilead. Die Nachkommen von Gad. Die Nachkommen Gads wohnten angrenzend an den Stamm Ruben in der Landschaft Baschan bis nach Salcha. Ihr Oberhaupt war Joel, an zweiter Stelle kam Schafam, dann folgten Janai und Schafat. Diese Sippen wohnten in Baschan. Dazu kamen 7 weitere Männer mit ihren Sippen: Michael, Meschulam, Sheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber. Sie waren die Nachkommen Abihaiils, des Sohnes von Huri. Abihaiils weitere Vorfahren in aufsteigender Linie waren Jaroach, Gilead, Michael, Jeschishai, Jachdo und Bus. Das Oberhaupt dieser Gruppe war Ahi, der Sohn von Abdiel und Enkel von Guni. Diese Sippen wohnten in Gilead, Baschan und in den Städten, die zu dieser Gegend gehörten, ebenso an allen Weideplätzen der Landschaft Charon bis hin an ihre Grenzen. Sie alle wurden in der Zeit der Könige Jotham von Juda und Jerobeam von Israel in die Verzeichnisse des Stammes Gad eingetragen. Das Heer der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse, die alle im Ostjordanland wohnten, bestand aus 44.760 kriegstüchtigen Männern. Sie waren mit Schild, Schwert und Bogen bewaffnet. Sie kämpften gegen die hagaritischen Stämme Jetur, Nafish und Nodab. Sie setzten ihr Vertrauen auf Gott und riefen zu ihm um Hilfe. Er erhörte sie und stand ihnen im Kampf zur Seite, sodass sie die Hagariter und ihre Verbündeten besiegen konnten. Sie erbeuteten von ihnen 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und 2.000 Esel und nahmen 100.000 Mann gefangen. Viele von den Gegnern waren gefallen, weil Gott den Israeliten im Kampf geholfen hatte. Sie blieben in diesem Gebiet wohnen, bis sie selbst in die Verbannung weggeführt wurden. Apostelgeschichte, Kapitel 25. Wiederaufnahme des Verfahrens unter Festus. Paulus appelliert an den Kaiser in Rom. 3 Tage nach seinem Amtsantritt zog Festus von Caesarea nach Jerusalem hinauf. Die führenden Priester und die angesehensten Männer des jüdischen Volkes erneuerten bei ihm ihre Anklage gegen Paulus, und sie erbaten sich von ihm als besonderes Zeichen seiner Gunst, dass er den Gefangenen wieder nach Jerusalem verlegen lasse. Sie planten nämlich einen Anschlag und wollten ihn unterwegs töten. Doch Festus erklärte, Paulus werde in Caesarea bleiben. Er selbst kehre bald wieder dorthin zurück. Eure Bevollmächtigten, sagte er, können ja mitkommen und ihre Anklage vorbringen, wenn der Mann wirklich das Recht verletzt hat. Festus blieb noch eine gute Woche in Jerusalem und reiste dann nach Caesarea zurück. Gleich am nächsten Tag eröffnete er die Gerichtsverhandlung und ließ Paulus vorführen. Als er erschien, umstellten ihn die Juden aus Jerusalem und brachten viele schwere Anklagen gegen ihn vor, konnten sie aber nicht belegen. Paulus verteidigte sich: Ich habe mich weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen. Festus wollte den Juden nun doch den Gefallen tun und fragte Paulus: Willst du nicht nach Jerusalem gehen, damit dort in meinem Beisein über diese Punkte verhandelt und entschieden werden kann? Aber Paulus erwiderte: Ich stehe hier vor dem kaiserlichen Gericht und vor ihm muss mein Fall entschieden werden. Ich habe mich gegen die Juden in keiner Weise vergangen, wie du selbst genau weißt. Wäre ich im Unrecht und hätte etwas getan, worauf die Todesstrafe steht, so wäre ich sofort bereit zu sterben. Da aber feststeht, dass ihre Anklagen falsch sind, kann mich niemand bloß aus Gefälligkeit an sie ausliefern. Ich verlange, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Festus besprach sich mit seinen Beratern und entschied dann: Du hast an den Kaiser appelliert, Darum sollst du vor den Kaiser gebracht werden. Festus informiert König Agrippa über den Fall Paulus. Einige Zeit später kam König Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea, um Festus zu besuchen. Nach einigen Tagen brachte Festus den Fall Paulus zur Sprache. Mein Vorgänger Felix hat mir hier einen Gefangenen hinterlassen. Als ich nach Jerusalem kam, erhoben die führenden Priester und die jüdischen Ratsältesten Anklage gegen ihn und drängten mich, ihn zu verurteilen. Aber ich machte ihnen klar, dass es bei uns Römern nicht üblich ist, einen Angeklagten, nur um jemand einen Gefallen zu tun, abzuurteilen, bevor er sich nicht persönlich gegenüber seinen Anklägern verteidigen konnte. Als sie dann hierher kamen, habe ich sofort eine Verhandlung angesetzt und den Mann vorführen lassen, aber die Anklagen, die seine Gegner vorbrachten, gingen gar nicht auf irgendeinen Rechtsbruch, wie ich bis dahin vermuten musste. Alles drehte sich vielmehr um religiöse Streitfragen und um einen Toten namens Jesus, von dem Paulus behauptet, er lebe. Da ich mich auf solche Fragen nicht genügend verstehe, fragte ich ihn, ob er nicht lieber nach Jerusalem gehen wolle, damit dort über diese Punkte verhandelt und entschieden wird. Aber Paulus legte dagegen Beschwerde ein, er wolle vor den Kaiser gebracht werden und bis dahin in Haft bleiben. Also gab ich Befehl, ihn weiter in Haft zu halten, bis ich ihn zum Kaiser schicken kann. Agrippa sagte zu Festus, ich würde den Mann gern einmal kennenlernen. Morgen sollst du dazu Gelegenheit haben, sagte Festus. Paulus wird König Agrippa vorgeführt. Agrippa und Berenike erschienen also am nächsten Tag in ihrer ganzen fürstlichen Pracht und betraten, begleitet von hohen römischen Offizieren und den maßgebenden Persönlichkeiten der Stadt, den Audienzsaal. Festus gab den Befehl und Paulus wurde hereingeführt. Darauf sagte Festus, König Agrippa, meine verehrten Gäste, hier seht ihr den Mann, dessen wegen mich alle Juden sowohl in Jerusalem als auch hier in dieser Stadt bestürmt haben. Sie schrien, er dürfe nicht länger am Leben bleiben. Ich musste jedoch feststellen, dass er nichts getan hat, worauf die Todesstrafe steht. Da er selbst an den Kaiser appelliert hat, habe ich beschlossen, ihn nach Rom zu schicken. Ich habe allerdings kaum etwas Stichhaltiges, was ich meinem Herrn, dem Kaiser, schreiben könnte. Deshalb stelle ich euch den Mann vor, besonders dir, König Agrippa, damit ich durch ein neues Verhör einige Anhaltspunkte für meinen Brief bekomme. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen nach Rom zu schicken, ohne eine Aufstellung der Anklagepunkte mitzugeben. Psalm 5 Gebet eines Bedrängten. Ein Lied Davids, zu singen mit Flötenbegleitung. Herr, höre doch, was ich sage. Achte auf mein Seufzen und Stöhnen. Verschließ die Ohren nicht, wenn ich um Hilfe schreie, du, mein König und mein Gott. An dich wende ich mich mit meiner Bitte. Früh am Morgen hörst du mein Rufen. In der Frühe trage ich dir meine Sache vor und warte auf deine Entscheidung. Dir, Herr, gefällt kein Unrecht. Kein Unheilstifter darf zu dir kommen. Überhebliche Prahler willst du nicht sehen, und Verbrecher trifft dein Hass. Die Lügner vernichtest du, du verabscheust die Mörder und Betrüger. Doch mir erweist du große Güte. Ich darf zu deinem Tempel kommen, vor deinem Heiligtum mich niederwerfen und voller Ehrfurcht zu dir beten. Herr, lass meine Feinde sehen, wie du mir hilfst. Ebne vor mir den Weg, den ich gehen soll. Auf das, was sie sagen, kann sich niemand verlassen. Ihr Kopf steckt voll von schändlichen Plänen. Glatzüngige Schmeichler sind sie, doch ihre schönen Worte bringen Tod und Verderben. Zahl es ihnen heim, Gott, verstricke sie in ihre eigenen Ränke, vertreibe sie aus deiner Nähe, denn ihre Schandtaten sind zahllos und ihr Trotz gegen dich ist maßlos. Doch freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Ihr Jubel soll kein Ende haben, denn du bist ihr Beschützer. Sie sollen vor Freude singen, sie alle, die dich lieben und dir die Treue halten. Denn reich beschenkst du sie mit deinem Segen, schützend umgibt sie deine Güte. Sprüche, Kapitel 18, Vers 19. Ein gekränkter Bruder ist unzugänglicher als eine Festung. Zerwürfnisse sind wie starke Riegel am Eingang einer Burg. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht in Psalm 90, Vers 8. Unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und aus Matthäus Kapitel 6, Vers 12 dazu: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört auch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.